I have a dream. Ich habe einen Traum. Was bewegt dein Leben? Was ist das, was dich antreibt? Was ist das, was deinem Leben Richtung gibt? So ein Stückchen in diese Richtung wollen wir heute unterwegs sein und schauen, was die Bibel uns dazu zu sagen hat. Der Frage nach spüren, was bestimmt dein Leben? Und ich möchte euch vielleicht am Anfang mit hineinnehmen in eine Sache, die ich vor einigen Jahren erlebt habe. Ich war mit den Rangern unterwegs, mit einer kleinen Gruppe, so 6, 7 Männer. Und wir haben uns verlaufen. Das war jetzt mal nicht so schlimm, damit kann man umgehen. Das Problem, das wir hatten, ist, dass es nachts war und dass wir im Wald waren. Und dass dort, wo wir im Wald waren, nicht so ein breiter, geschotterter Waldweg war, sondern es war mehr so ein bisschen Trampelpfad ähnlich. Wir wussten, wo wir hin mussten. Wir wussten, hier ist das auch irgendwo ganz in der Nähe. Aber wenn du nachts im Wald stehst und nichts siehst um dich herum, dann wird das problematisch. Und wir sind letzten Endes, ich habe es dann mal am nächsten Tag nachgeschaut, wie das eigentlich ist, so auf einer Fläche von 250 mal 80 Metern eine Stunde lang umhergeirrt und haben den Weg gesucht. In unseren Händen dann eine große Kiste mit, ich glaube, umgerechnet bestimmt 25 Kilo Nutella oder sowas für den nächsten Morgen zum Frühstück. Wir waren als große Gruppe unterwegs, die sich so in kleinere Gruppen aufgeteilt hatte. Und wenn du mal so nachts durch den Wald stolperst, wenn du müde bist, 1 Uhr, du trägst schwer und hast nach einer Stunde den Weg immer noch nicht gefunden, dann wirst du viele Dinge entdecken. Zum Beispiel, wie wichtig es ist, wenn du einen Leiter hast, der weiß, wo es lang geht. Oder wenn der fehlt. Dass es gut ist und wichtig ist, darüber nachzudenken, was wir so für Persönlichkeiten sind und welchen Charakter wir haben. Aber in diesem Moment, da ist es nicht nur eine Frage, hey Mensch, bin ich jetzt so grundsätzlich ein geduldiger Typ oder so. Da kommt raus, was wirklich in dir lebt, wenn du unterwegs bist. Und darüber hinaus ist mir vor allem eine Sache wichtig geworden, die ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, wenn du weißt, wo dein Weg hingeht. Wenn du eine Richtung hast, wenn du sagen kannst, das ist mein Weg, das ist meine Richtung. Wenn du ein Ziel hast, auf das du zugehst und den Weg dahin kennst. Ein Ziel zu haben, ist das, was es uns ermöglicht, letzten Endes unser Leben auch zu gestalten. Ein Ziel hilft uns, unsere Kräfte zu bündeln, uns auf eine Sache zu konzentrieren. Und ganz häufig empfinde ich das so, dass in unserem Leben es nicht so ist, dass wir zu wenig Kraft haben für die Dinge, die alles so passieren, die wir angehen müssen, sondern dass es zu viele Dinge gibt, die wir gleichzeitig versuchen zu tun und dadurch die Kraft, die wir haben, sich aufteilt auf verschiedene Dinge. Und dann ist das eine ganz normale physikalische Geschichte, die dort abläuft. Wenn du Kraft hast und die in eine Richtung losschickst, dann geht die auch in eine Richtung. Aber wenn du eine Kraft hast und die aufteilst in verschiedene Richtungen, dann kommt überall auch nur ein bisschen an. Und deswegen ist es gut, wenn wir wissen, wohin sind wir unterwegs, wenn wir ein Ziel haben und nicht viele Ziele, wenn wir eine Sache machen und nicht 35 Dinge gleichzeitig versuchen, auf die Reihe zu bekommen und uns hinterher wundern, dass uns die Kraft ausgeht. Es gibt viele Dinge, die uns beschäftigen. Es gibt viele Dinge, in die wir unsere Kraft investieren. Und deswegen ist es gut, wenn wir lernen, unsere Kräfte zu bündeln. Es gibt einen Ort, da ist es gut, wenn die Kraft sich verteilt. Das ist in deinem Auto beim Crash. Ich weiß nicht, ob ihr mal so ADAC Motorwelt gelesen habt. Da gibt's ja immer dann diese Crash-Testberichte und keine Ahnung was. Und bei einem Auto ist es wichtig, wenn du einen Unfall machst, dass die Kräfte, die dort wirken, sich irgendwie im Auto verteilen, so an der Karosserie entlang und Knautschzone und all diese Geschichten. Das hilft uns und schützt uns. Aber wenn es um unsere Kraft geht, wenn es darum geht, dass wir etwas bewegen wollen, dann ist das kontraproduktiv, wenn wir viele Dinge haben, die uns bewegen, viele Dinge haben, die wir tun wollen und hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, hier ein bisschen Karriere, da noch ein bisschen Familie und wir reden alle von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wie das alles gut ist und Frauen arbeiten müssen und Männer arbeiten müssen und alle Karriere machen müssen und gleichzeitig die Kinder noch gut in der Schule sein müssen und es gibt so viele Dinge und am Ende stehst du da und alles ist irgendwie nicht so ganz, wie du dir das wünschst. Ihr Lieben, das hat damit zu tun, dass wir zu viele Dinge gleichzeitig versuchen zu tun. wo ein Ziel fehlt, wo wir mehrere Richtungen haben, da geht uns häufig die Kraft aus, wir werden uneffektiv. Und es wirkt sich auch negativ auf unsere Motivation aus, die wir haben. Interessant ist, dass wir schon auf den ersten Seiten dann der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, entdecken, dass Gott diese Erde nicht sich selbst überlässt, nicht sagt, okay, ich habe jetzt die Erde geschaffen und alles ist schön und alles ist gut und jetzt mal gucken, was daraus wird. Sondern wir sehen, dass Gott diese Erde geschaffen hat in einer gewissen Ordnung, dass er aus Chaos, aus einer Erde, von der es heißt, dass sie wüst und leer war, so wie Luther das übersetzt hat. Im Griechischen gibt es ein im Hebräischen gibt es ein ganz tolles Wort, das heißt Tohu Wabohu. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Vielleicht sind dir diese Worte immer wieder mal gekommen, wenn du das Zimmer deiner Kinder geschaut hast. Tohu Wabohu, wüst und leer. Ja, und dann spricht der Herr oder die Herrin des Hauses, es werde Licht, und dann wird erstmal der Rollladen hochgemacht und dann wird gesagt, okay, und jetzt trennen wir Spielzeug von Boden. Und dann wird der Teppich wieder frei und all diese Dinge, ja. Das ist das, was Gott getan hat. Er hat das Chaos geordnet. Aber er hat dann diese Dinge nicht sich selber überlassen und hat gesagt, ja, das wird schon alles irgendwie gehen. Das soll mal gucken, wie es sich wieder weiterentwickelt. Sondern er hat auf diese Erde den Menschen gesetzt, mit einem Auftrag, mit einem Ziel, diese Ordnung, die er geschaffen hat, weiter aufrecht zu erhalten. Du und ich, wir sind geschaffen mit einem Ziel, in dieser Welt Ordnung zu bringen. Tiere zu benennen, das war so die erste Aufgabe, die der Mensch hatte. Den Garten, das Umfeld, in dem er gesetzt war, zu gestalten, zu bebauen und zu bewahren. Dass Leben möglich ist. Das ist das, was Gott möchte. So mal ganz grob die Richtung, in die wir gehen können, in die wir uns entwickeln können. Und du und ich, wir haben eben genau diesen Auftrag in dieser Welt. Gott hat dich und mich dazu bestimmt, Ordnung zu bringen. Er hat dich und mich dazu befähigt, diese Welt, das Umfeld, in dem du lebst, in dem du stehst, positiv zu beeinflussen. Das ist sein Wunsch und das ist sein Wille. Und das zeigt uns mal ganz viel auch darüber auf, welches Ziel Gott mit deinem Leben hat. Wo du deine Kräfte bündeln kannst und in eine gute Richtung lenken kannst. Dass du nicht 35 verschiedene Dinge tust, sondern dass du hineinschauen kannst in das Wort Gottes und dass er dir zeigt, ich habe dich in diese Welt gesetzt mit einem ganz besonderen Ziel. Viele Menschen fragen ja immer nach dem Plan Gottes für ihr Leben. Hier hast du einen Plan Gottes für dein Leben. Dass du in dem Umfeld, in dem du lebst, dass du Ordnung hineinbringen sollst, damit dort, wo du bist, Leben möglich ist und Leben sich entwickeln kann, Leben Gestalt und Form annehmen kann. Und es ist von entscheidender Bedeutung, ob das geschieht oder nicht für diese Welt. Ob wir Ordnung in diese Welt bringen, diese Welt positiv beeinflussen oder nicht. Das ist von wichtiger Bedeutung. Und wenn wir weitergehen in der Bibel, dann kommen wir an einen ganz besonderen Vers, der uns hier nochmal das ins Zentrum stellt und uns zeigt, wie wichtig es ist, dass wir diese Offenbarung Gottes dessen, was er für uns geplant hat und was er für unser Leben vorbereitet hat, dass wir das erkennen und dass wir dementsprechend leben. Und dieser Vers steht in Sprüche 29, Vers 18. Wer von euch eine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen und diesen Vers mal ganz dick unterstreichen, wenn du ihn nicht schon ganz dick unterstrichen hast. Weil dieser Vers beinhaltet so viel darüber, wie es von der Wichtigkeit und der Bedeutung dessen, ein Ziel im Leben zu haben, auf dem du unterwegs bist, in die Richtung, die du gehst, die dir hilft, deine Kräfte zu bündeln auf eine gute Sache hin. Und das ist ein Vers, der ist relativ kurz, aber in dem steckt so viel drin. Sprüche 29, Vers 18. Dort heißt es in ganz einfachen Worten, ohne Offenbarung verwildert ein Volk. Oder in anderer Übersetzung, ohne eine göttliche Vision, ohne eine von Gott geschenkte prophetische Offenbarung geht ein Volk zugrunde. Aber wohl ihm, wenn es das Gesetz, die Maßstäbe Gottes bewahrt. Oder wie die Hoffnung für alle übersetzt, doch es blüht auf, wo es Gottes Gesetz befolgt. Gott redet ganz klar darüber, von der Wichtigkeit und der Bedeutung, dass wir in unserem Leben eine Richtung haben, dass da Offenbarung darüber ist, was Gott tun möchte und was sein Plan und sein Wille ist. Denn dort, wo ein Volk, wo Menschen diese göttliche Offenbarung haben, diesen Plan Gottes erkennen, dort kann ein Volk zur Blüte kommen. Da entsteht Leben, da entsteht etwas Gutes, etwas Positives, da ist eine Kraft da. Und ohne eine göttliche, eine von Gott geschenkte Vision, eine Richtung, in die wir gehen können, geht ein Volk zugrunde. Worum geht es hier? Es geht um nichts anderes als um die Bedeutung und die Wichtigkeit, dass wir in unserem Leben ein Ziel vor Augen haben. Etwas haben, auf das wir uns zubewegen können. Etwas haben, auf das wir unsere Kraft hinbündeln können und nicht uns an 35 verschiedenen Baustellen aufhalten und versuchen, diese Dinge auf die Reihe zu bekommen, sondern dass du und dass ich, dass wir in unserem Leben eine von Gott geschenkte, prophetische Offenbarung haben, eine Vision haben dessen, was er tun möchte. Und zwar nicht irgendein Ziel, nicht irgendeine menschliche Sache, es geht um eine göttliche Vision, eine göttliche Sichtweise. Dass wir vom Himmel her eine Offenbarung brauchen, wohin unsere Lebensreise gehen soll. Und er bringt zum Ausdruck, dieser Vers, welcher Segen und welche Kraft darin liegt, wo sich Menschen an dem orientieren, was Gott an Weisung und Offenbarung geschenkt hat und immer wieder neu schenkt. Wir sehen, dass Gott in unserem Leben wirken möchte, dass er unserem Leben Richtung geben möchte, dass er uns ein Ziel geben will, dass wir nicht uns so vorkommen wie nachts im Wald ohne Weg. Dass wir versuchen, so im Dunkeln umherzutappen und irgendwie zu gucken, was ist jetzt richtig, was könnte der Weg sein? Probieren wir hier ein bisschen, probieren wir da ein bisschen. Ah nein, ist schon wieder der falsche Weg. Und irgendwie so im Kreis laufen. Ja, dass wir uns mit allen möglichen Dingen beschäftigen, aber immer irgendwo so das Gefühl haben, Mensch, da fehlt noch was. Und ganz grundsätzlich können wir unser Leben genauso verbringen. Wir können unser Leben damit verbringen, dass wir permanent auf der Suche nach dem Weg sind. Es gibt sogar Menschen, die sagen, der Weg ist das Ziel. Es gibt gar kein Ziel. Du musst einfach nur unterwegs sein. Darum geht's im Leben. So kannst du dein Leben gestalten. Ich persönlich finde es ein bisschen erbärmlich, wenn wir das versuchen und einfach nur um des Unterwegsseins willen unterwegs sind. Das kann ganz nett sein, aber es bringt uns nirgends hin. Und dort, wo wir aber ein Ziel haben, dort, wo Gott in unser Leben hineinspricht, dort erleben wir auch, wie Ordnung hineinkommt. Wie viele, viele Dinge, wo vielleicht Chaos in deinem Leben ist, auf einmal Dinge sich ordnen, weil du auf ein Ziel hin unterwegs bist, dahin, wo Gott dich bringen möchte. Und wenn wir nochmal zurückschauen an den Anfang, Gott schafft diese Welt und er bringt in das Chaos, in das Durcheinander, das Tohu Wabohu, er bringt eine göttliche Ordnung hinein. Genau das Gleiche wird passieren, wo wir unser Leben auf Gottes Wort hin ausrichten. Wir können sagen, der Weg ist das Ziel, oder wir können sagen, ich will auf das Ziel zugehen, das Gott mir zeigt. Ich will nicht immer wieder an Grenzen stoßen, an denen ich nicht weiterkomme, an Blockaden kommen, die verhindern, dass in meinem Leben Dinge zur Existenz kommen, sichtbar werden, die Gott wirken möchte. Gott möchte für dich ein blühendes Leben, ein aufblühendes Leben, Frühlingserwachen. Und wir können das festmachen, indem wir uns auf ein Ziel fokussieren und darauf zugehen. Und wir können uns Gott gegenüber, wir können uns ausstrecken nach seiner Offenbarung und auf das zugehen, was er in unser Leben hineinspricht. Ein Problem, das dadurch entsteht, ist, dass wir eben nicht mehr alles tun können, was möglich wäre, was vielleicht gut ist, was wir uns vielleicht auch wünschen. Aber wir bekommen, wenn wir das tun, genau das, wonach wir uns eigentlich sehnen. Wir sehen auf den ersten Seiten der Bibel, dass Gott einen Plan hat mit uns als Menschen in dieser Welt, dass er für uns einen Auftrag hat, uns die Befähigung gegeben hat und die Fähigkeit, unser Umfeld positiv zu verändern, diese Welt positiv zu beeinflussen und zu gestalten. Ja, das ist kein frommer Spruch. Das ist nicht so, hey, wir als Christen sind die heimlichen Weltherrscher. Es geht darum, dass Gott dir und mir etwas gegeben hat, was unser Umfeld positiv beeinflussen kann. Eine Kraft, die in jedem Menschen innewohnt, dass er sein Umfeld gestalten kann, damit Leben entsteht. Aber wir sehen eben auch, dass wir von alleine nicht dazu in der Lage sind, unsere Motive, all das, was wir haben, die Befähigung in die richtigen Bahn zu lenken. Dass das geschieht, was Gott tun will. Dass wir unsere Fähigkeiten eben oft nicht in seinen Dienst stellen, um sie so zu gebrauchen, dass sein Auftrag auch, dass wir ihn erfüllen können. Wir sehen auch, dass wir unsere Kraft dahin einsetzen können, nämlich unsere eigenen Ziele zu verfolgen, das zu tun, was mir wichtig ist, meinen eigenen Wünschen und Träumen nachzugehen. Ja, das ist genauso möglich. Es ist möglich, dass Gottes Wille geschieht, aber es ist auch möglich, dass durch unser Leben unser Wille geschieht. Und wir können wählen zwischen diesen beiden Wegen, unser Leben an der Offenbarung Gottes auszurichten oder an unseren eigenen Wünschen und Motiven. Und die Bibel zeigt uns genau diese Spannung auch immer wieder auf, wie die Menschen hin und her gerissen sind zwischen diesen beiden Punkten, dem Willen Gottes zu folgen oder den eigenen Willen zu tun. Und gerade im Alten Testament steht das Volk Gottes immer wieder vor der Wahl, vor der Frage, was wollen wir, wem wollen wir nachfolgen, wollen wir unseren eigenen Wege gehen oder wollen wir die Wege Gottes gehen? Und besonders eindrücklich wird uns das vor Augen gezeigt in Josua 24. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, die ersten 5 Bücher Mose, da sind ja so viele Geschichten drin und das Volk Israel und am Ende ist es dann in Ägypten und in der Gefangenschaft und es wird befreit und es kommt aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft und zieht hin in dieses verheißene Land, ist dort unterwegs und darf in der Kraft und mit der Hilfe Gottes dieses Land einnehmen. Und der letzte Überlebende, der die Sklaverei in Ägypten kannte, und jetzt in diesem neuen Land lebt, das ist Josua. Und am Ende, nachdem das Volk Israel dieses Land eingenommen hatte, das Gott ihnen verheißen hat, das er ihnen versprochen hat, wusste Josua, was es heißt, der Offenbarung Gottes zu folgen oder die eigenen Wege zu suchen. Das Volk Gottes war auf dem Weg raus aus der Sklaverei, zog geradewegs hin in das verheißene Land. Das war eine Reise von vielleicht 3-4 Monaten. Und dann stand es an der Grenze dieses Landes und dann hatte es die Wahl. Wem vertrauen wir? Vertrauen wir dem, was wir haben? Oder vertrauen wir dem, was Gott uns verheißen hat? Und Gottes Verheißung war, das ist euer Land, das ist das Land, das ich euch geben will. Und das, was die Menschen wussten, waren, wir sind Sklaven, wir können Ziegel brennen, wir können ein bisschen vielleicht oft in der Wüste unterwegs sein und irgendwo hinlaufen. Aber passt mal auf, in diesem Land, da gibt es Menschen, die werden dieses Land verteidigen. Die haben gelernt zu kämpfen, die haben befestigten Städte. Die sind zudem alle einen Kopf größer als wir. Das schaffen wir doch gar nicht. Das geht nicht. Und das Volk hat sich entschieden, nicht dem Willen Gottes zu folgen, nicht dem Plan Gottes zu folgen, sondern einen eigenen Weg zu gehen. Und die Konsequenz daraus war, dass dieses Volk 40 Jahre in der Wüste unterwegs war. Und nicht dahin gekommen ist, was Gott eigentlich für dieses Volk vorbereitet hatte. Und jetzt, am Ende dieser Zeit, nachdem das Volk es geschafft hatte, sich zu orientieren und zu fokussieren und zu sagen, wir wollen dem Plan Gottes folgen, hat es nun endlich auch dieses Land eingenommen. Aber schon wieder steht das Volk genau an derselben Weggabelung, genau an derselben Stelle, dass es sich entscheiden darf, dieses Land, das wir jetzt eingenommen haben, wollen wir in diesem Land leben nach der Ordnung Gottes? Oder wollen wir in diesem Land leben nach unseren Maßstäben und unseren Vorstellungen? Und in Josua 24 ruft Josua dein Volk dazu auf. Und ich möchte einfach mal die 2 Verse dazu lesen. Und er sagt, deshalb ehrt den Herrn und dient ihm treu und beständig. Trennt euch von den Götzen, die eure Vorfahren anbeteten, als sie jenseits des Euphrats in Ägypten lebten. Dient allein dem Herrn. Wenn ihr aber nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Vorfahren jenseits des Euphrats dienten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr heute lebt. Und Josua sagt dann, aber ich und meine Familie werden dem Herrn dienen. Du und ich, Wir können uns entscheiden, was wir in unserem Leben tun wollen, wem wir dienen wollen. Wollen wir das tun, was alle anderen auch tun, die Menschen in der Gesellschaft, in der wir leben? Wollen wir unser Leben genau auf das hin ausrichten, was die Menschen um uns herum tun? Oder wollen wir unser Leben auf das hin ausrichten, was Gott für dich und für mich vorbereitet hat? Gott überlässt es dir, die Entscheidung zu treffen, zu wählen, den Weg zu gehen, den du gehen willst. Er zwingt dir keine Richtung auf. Gott hat einen Plan mit dir, das ist nicht die Frage. Einen Plan, dem wir folgen können. Er möchte uns in unserem Leben aus der Dunkelheit herausführen. Er möchte uns aus der Gebundenheit herausführen, so in diesem Bild, wie das Volk Israel das erlebt hat. Aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft, aus dem Geknechtetsein. All diese Dinge zu tun, die anderen wichtig sind. All diese Dinge zu tun, die alles sagen, dass sie notwendig wären und dass wir sie brauchen. Gott möchte uns herausholen daraus, in ein Leben, aus einem Leben, das so vollgepackt ist mit Sorgen, mit Ängsten, mit Unsicherheiten. Und er möchte uns in eine neue Wirklichkeit bringen, in ein Leben führen, in dem wir frei sein können, in dem wir ungebunden sein können, wo wir nicht all diese anderen Dinge alle haben und brauchen und müssen und tun und das. Und wenn du das nicht hast, dann ist das furchtbar und schlimm und keine Ahnung, was so alles auf uns einströmt. Wir können es aber auch uns in dieser Welt gut einrichten. In diesem Land, in dem wir leben, haben wir die Möglichkeit, relativ sorgenfrei zu leben. Wir leben in einer besonderen Zeit heute. Die meisten von uns, die heute hier sitzen, haben keine Ahnung davon, was Krieg heißt, aus persönlicher Erfahrung. Und wir leben in einer Generation, ich bin in einer Generation groß geworden, die das Novum hat, ohne Krieg, ohne Mangel, ohne Leid, ohne Sorgen groß zu werden. Das ist ein Vorrecht, was die allermeisten Menschen auf dieser Welt nicht mit uns teilen. Die wenigsten von uns wissen, was wirklicher Mangel ist, was es heißt, nichts zu haben. Und ihr Lieben, das macht die Entscheidung für uns nicht einfach. Wem wollen wir folgen? Wollen wir Gott folgen, der sagt, hey, ich will dir geben, was du brauchst? Oder wollen wir unseren eigenen Plänen folgen, von denen wir genauso sehen und erleben, dann habe ich auch, was ich brauche. Ich kann mein Leben gestalten in diesem Land und kann relativ sorgenfrei leben. Wir haben so dieses Gefühl, das, was wir brauchen, das, was wir wollen, wir kommen da schon ganz gut alleine auch zurecht. Und deswegen ist es gut, wenn wir trotz allem mal aufmerksam auf das schauen, wie zerbrechlich eigentlich diese Welt ist, in der wir leben. Wir haben eine große Unterhaltungselektronikfirma, die möchte uns helfen, unser Leben zu leben, indem sie uns sagt, Hauptsache, ihr habt Spaß. Die uns zeigt, hey, du kannst dein Leben gestalten, es geht darum, Spaß zu haben und Hauptsache, du hast Spaß. Alles andere ist nicht so wichtig. Aber was dadurch passiert, ist, dass wir abgelenkt werden von dieser Zerbrechlichkeit. Wir haben eine ganze Werbeindustrie, die uns tagtäglich bombardiert, die auf uns eindringt, die unsere Gedanken durchdringen, die uns prägen, ob wir das wollen oder nicht. Vielleicht sagst du, hey, ich habe keinen Fernseher zu Hause. Ja? Also das heißt, ich habe da schon mal wenig Berührung damit. Und was Werbung angeht und so weiter, all das interessiert mich nicht und im Auto lasse ich das Radio aus. Ja? Aber wenn ich sage quadratisch, praktisch, ist das dritte Wort welches? Gut. Das wissen wir alle. Und die Schokolade schmeckt auch. Das ist nicht die Frage. Aber die Werbung, sie kommt uns nahe. Und wenn ich sage, Hauptsache ihr habt Spaß, ihr wisst genau, welchen Laden ich meine. Ja, vor vielen Jahren ein Slogan, der längst überholt ist, aber der immer noch in unseren Köpfen eingebrannt ist, ist Geiz ist geil. Wir wissen alle, welche Firma das gemacht hat. Und egal, wie viel Werbung du geguckt hast oder sonst irgendwie, wir kennen diesen Spruch. Wir sind so sehr im Fokus der Werbeindustrie, die uns helfen möchte, in diesem Leben zurechtzukommen, indem wir all diese schwierigen Dinge verdrängen, die wir nicht brauchen. Die uns sagt, Hauptsache, ihr habt Spaß. Hauptsache, dir geht's gut. Hauptsache, du bist glücklich. Und alles ist in Ordnung. Du brauchst nur das. Und wenn du das hast, dann ist es gut. Und wenn du es hast, dann merkst du, dass es noch was Neueres gibt, was noch viel besser ist. Andere reden ganz offen davon, dass diese Welt, in der wir leben, zerbrechlich ist. Und mir liegt seit Wochen ein Ding unglaublich im Magen. Und ich möchte jetzt hier heute Morgen nicht viel über Politik sagen. Aber wenn ich sehe, mit welcher Wortwahl in Amerika gerade Präsidentschaftswahlkampf geführt wird oder in welcher Art und Weise hier bei uns in Deutschland Wahlkampf geführt wird, dann schockiert mich das zutiefst. Weil ganz viele Menschen hier eine Wortwahl aufgreifen, die einfach nur Angst schürt und Angst verbreitet. Da wird mit den Ängsten gespielt von Eltern für ihre Kinder. Was wird aus meinen Kindern? Da wird mit der Angst gespielt vor wirtschaftlichem Abstieg. Wenn das alles so weitergeht, dann wird es ganz, ganz furchtbar und ganz, ganz schlimm. Und so manche Bedrohung wird heraufbeschworen. Manche davon mag vielleicht sogar real sein. Das Problem nur ist, dass die Politik hier an dieser Stelle aufsteht und dass sie uns ein Versprechen gibt, wenn ihr uns wählt, dann wird alles besser. Dann kommt dieses blühende Leben. Aber wenn wir zurückschauen, Sprüche 29, Vers 18, das Leben blüht nicht dort auf, wo wir Politikern folgen und ihren Zielen dienen, sondern das Leben blüht dort auf, wo wir den Zielen Gottes folgen. Ihr Lieben, lasst uns, wenn es um Politik geht, wie gesagt, ich möchte hier überhaupt keine Wahlwerbung machen für irgendeine Partei, aber ich glaube, dass wir diese Welt gestalten dürfen, dass wir wählen dürfen, wovon wir überzeugt sind, dass es gut ist, aber dass wir unsere Hoffnung nicht in eine Politik legen, dass die Politiker und all die Leute und was weiß ich was dafür sorgen, dass wir ein gutes Leben haben. Ihr Lieben, wenn wir das glauben, dann sind wir auf dem falschen Weg. Die Bibel zeigt uns, dass es einen anderen Weg gibt, der dazu führt, dass wir ein blühendes Leben haben. Und das ist ein Leben, das wir leben nach den Maßstäben Gottes, nach seiner Offenbarung, nach dem, was er in unser Leben hineinlegen möchte. Das Problem ist, wenn wir diesen Versprechungen von anderen Menschen glauben, dass wir auf einem Weg unterwegs sind, der uns nicht dahin führt, wohin wir gehen wollen. Und Josua stellt dem Volk Israel genau diese Frage: Wem wollt ihr folgen? Wollt ihr dem folgen, was die anderen sagen? Wollt ihr dem folgen, was die Firmen sagen, die Werbeindustrie, die eintrichtert, was dir dein gesunder Menschenverstand sagt, was der Humanismus sagt, was dir irgendwelche studierten und gelehrten Persönlichkeiten sagen, was dir irgendwelche, was weiß ich was, welchem Weg willst du folgen? Willst du diesen Weg gehen oder willst du den Weg Gottes gehen? Willst du dein Leben selbst in die Hand nehmen, deinem eigenen Verstand folgen oder deiner Erfahrung? Der Erfahrung von anderen Menschen? Oder willst du Gott folgen? Willst du dich nach göttlicher Offenbarung in deinem Leben ausstrecken? Und damit wir uns an dieser Stelle richtig verstehen, lasst uns nicht die falsche Schlussfolgerung ziehen, dass dort, wo wir im Willen Gottes unterwegs sind, dass die Zeiten dann immer einfach und easy going sind und dass es nicht Mühsal gibt und keine Trübsal gibt und keine Not. Das, was wir aber erkennen dürfen, ist, dass dort, wo wir im Willen Gottes unterwegs sind, dass Gott immer für uns einen Ausweg hat aus der notvollen Situation, in der wir gerade stehen. Du und ich, wir können in der Regel herzlich wenig für irgendwelche Entscheidungen, die in Europa oder in Brüssel oder in Berlin oder sonst irgendwo getroffen werden. Wir haben vielleicht ein bisschen Einfluss, aber der ist doch auch relativ begrenzt. Ja, und wir leben manchmal in Situationen, die wir uns nicht ausgesucht haben. Aber die Verheißung Gottes ist, egal in welcher Situation du lebst, Gott hat einen Ausweg für dich. Und egal, was Politiker entscheiden, ich habe einen Ausweg für dich. Ihr Lieben, viele Leute machen sich Sorgen über die Zukunft und was alles wird und mit unseren Kindern und der Schule und keine Ahnung, all diese Dinge. Und es ist gut, dass wir uns darum kümmern, dass wir uns darum sorgen, dass wir uns einbringen und dass wir unsere Stimme erheben. Aber wenn ich zurückschaue in die Zeit, in der die ersten Jünger gelebt haben, dann hatten die eine Lebenswirklichkeit, die hätten von unserer geträumt. Die konnten nur träumen davon, dass sie frei ihre Meinung äußern durften. Die konnten nur träumen davon, dass sie in einer Gesellschaft groß werden, in der Kinder etwas wert sind. Das gab's damals alles nicht. Ihr Lieben, lasst uns nicht den schwarzen Peter an die Wand malen, dass alles furchtbar ist, wenn die Politiker was weiß ich was tun, sondern lasst uns Glauben haben, dass Gott uns in all dem bewahren kann, dass er uns in all dem nicht nur bewahren kann, sondern dass er uns dahin führt, dass unser Leben blühend wird. Blühendes Leben für dich und für deine Kinder. Das ist doch das, was wir uns wünschen. Gott ist derjenige, der uns zusagt, dass er uns in der Not bewahrt. dass dort, wo du Druck erlebst, dass dieser Druck, dass du nicht darunter zusammenbrichst, das ist die Verheißung Gottes. Die Verheißung Gottes heißt, dass du vielleicht Bedrängnis erlebst, aber wer oder auch was immer dich bedrängt, es wird dich nicht überwältigen. Es kann sein, dass du in deinem Leben irgendwo fällst, aber du bleibst nicht liegen. Du bist nicht am Boden zerbrochen und kannst nicht mehr aufstehen, sondern Gott ist derjenige, der dir aufhilft. Es ist Gottes Kraft und sein Segen, der mit dir sein wird. Das ist die Verheißung Gottes, die uns hier begegnet, weil wir einen liebenden Vater im Himmel haben, der gute Absichten und Gedanken über unserem Leben hat. Und er handelt oftmals nicht viel anders, als wir das tun bei unseren Kindern. Was machen wir mit unseren Kindern, wenn sie so richtig taffe Zeiten haben im Kindergarten und in der Schule? Wenn da andere Kinder sind, die sie piesacken oder ärgern oder die ihnen was Blödes sagen oder ja, Janik ist mal heimgekommen in der ersten Klasse, der musste mal mit dem Schulbus fahren und da gab es einen Jungen aus der dritten Klasse, der hat die Schulranzen von den Erstklässlern durch die Gegend gesprungen, ist darauf rumgehüpft, bei Janik war dann die Brotdose kaputt. Was haben wir gemacht? Wir haben ihm gesagt, hey, mein armer Tropf, ab morgen musst du nicht mehr in die Schule. Das sind so viele böse Menschen. Nein, 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 du bleibst mal lieber hier bei uns zu Hause und wir können dir das alles selber beibringen, was du wissen musst fürs Leben. Pustekuchen, nein, haben wir nicht gemacht. Wir nehmen unsere Kinder in solchen Situationen nicht einfach raus. Wir wissen doch, dass sie zurechtkommen müssen mit dem Leben und das lernen sie nicht, indem alles immer gut läuft. Aber was wir tun, ist, unsere Kinder stark zu machen, ihnen zu sagen, pass mal auf, Janik, hau nicht nur deinem Bruder eins auf die Nase, sondern auch mal dem. Ich war mal in einem Erziehungsseminar und da hat diese Frau gesagt, und das hat mich sehr beruhigt, auch als Christen dürfen wir unseren Kindern sagen, dass es in Ordnung ist, anderen mal eins auf die Nase zu geben. Du darfst dich wehren. Du musst nicht immer klein beigeben. Ja, wir erziehen unsere Kinder nicht zu Schlägern, die wahllos drauf losprügeln und ihre Konflikte mit Gewalt lösen. Aber wir bringen unseren Kindern bei, sich im Leben zurechtzufinden und sich durchzusetzen und auch mal in taffen Zeiten durchzugehen. Wenn die Welt zusammenbricht, weil die Angebetete die Liebe nicht widerspiegelt, dann können wir unseren Kindern zeigen, dass das Leben trotzdem weitergeht. Und genau das Gleiche macht auch Gott mit uns. Er nimmt uns nicht aus dieser Situation raus. Wir wünschen uns das ja immer. Gott nimmt uns nicht heraus, aber er sagt uns, hey, diese Zeit ist nicht dazu da, dass du darunter zerbrichst, dass du kaputt gehst und dass du am Ende auf dem Boden liegst und nicht mehr aufstehen kannst, sondern ich will dir Kraft geben. Ich will bei dir sein und ich will dir helfen. Ich möchte dir den Rücken stärken. Ich bin derjenige, der dir hilft. Und wisst ihr, was dadurch passiert, wenn wir das bei unseren Kindern machen? Sie bekommen ein Selbstbewusstsein. Sie finden sich im Leben zurecht und genau das macht Gott mit uns. Dass wir aufstehen können, dass wir wissen, wer wir sind. Und dass wir wissen, dass es manche Dinge gibt, die man auch einfach nicht so mit uns machen kann. Wo wir Stopp sagen können, wo wir sagen können, nein, das ist nicht richtig. Ja, wir dürfen unsere Stimme erheben. Wir müssen nicht alles schlucken, was alle anderen sagen und machen und tun. Wir dürfen sagen, wir halten das für falsch, was die Politik macht. Oder diese Entscheidung ist nicht richtig. Aber wir müssen nicht andere dazu bringen, dass sie das tun, was wir wollen. Sondern wir leben in dieser Welt und wir gestalten unser Umfeld. Und Gott möchte uns dazu gebrauchen, dass wir genau das tun. Psalm 43, Vers 20. Zwar bleiben auch dem, der treu zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht erspart. Doch aus all dem befreit ihn der Herr. Das ist die Verheißung, die wir haben. Gott möchte, dass das Positive in deinem Leben durchkommt. Dass sein Segen wirkt. Er möchte, dass Ordnung in dein Leben hineinkommt. Keine deutsche Ordnung, eine göttliche Ordnung. Und göttliche Ordnung ist immer so angelegt, dass sie Leben ermöglicht, Leben fördert und Leben hervorbringt. Römer 2, 12, Vers 2 zeigt uns, dass Gottes Wille ist für dein und für mein Leben das Gute, das Vollkommene und das Wohlgefällige. Freude, Neudeutsch. Gutes, Vollkommenes und Freude. Und meine Frage an euch heute Morgen ist, was willst du? Hättest du Lust auf ein Leben voller Freude, voller guten Dingen und Vollkommenheit? Oh, einer, schön. Euch alle anderen, ich bemitleide euch an dieser Stelle. Es tut mir leid, dass ihr das nicht wollt. Ich hab's schon, das ist auch eine gute Antwort. Ja, Gott hat das Gute für uns. Wenn Negatives kommt, dann ist das nicht von Gott. Gott möchte das Positive für dich, das Gute, nicht das Schlechte. Und dabei rede ich jetzt nicht von schlechten Noten. Für schlechte Noten in der Schule, da kannst du sehr wohl was tun und das ist nicht Gott derjenige, der dafür verantwortlich ist. Manches Mal muss man auch Vokabeln lernen. Musste ich auch lernen. Und ich habe festgestellt, dass schlechte Noten nicht heißt, dass ein Leben schlecht ist. Es geht gut. Gott möchte uns Frieden geben und nicht Unfrieden. Einheit statt Trennung. Wo göttliche Offenbarung fehlt, geht ein Volk zugrunde, wird es wüst und wild. So hat Luther das übersetzt, dieses Tohu wa Bohu. Wüst und wild, ohne göttliche Offenbarung. Chaos, Durcheinander. Ehe ohne göttliche Offenbarung, ihr Lieben, wir sehen das an so vielen Ecken und Enden, endet häufig nicht gut, auch wenn es scheinbar gut ausschaut. In so vielen Fällen führen uns unsere Wege in Verletzung, in Zerbruch und in Trennung. Arbeit ohne göttliche Offenbarung führt so oft zu Karrieredenken, dazu, dass alles dem Profit untergeordnet wird. Ich habe die Tage mit jemandem gesprochen, der mir von seiner Firma erzählt hat und nach welchen Prinzipien sie dort arbeiten. Und auch wenn das keine Firma ist, wo vorne der Bibelvers über dem Eingang draufsteht und was weiß ich, was ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen, ja, diese Firma orientiert sich an biblischen Prinzipien und sie erleben den Segen darin, wie diese Firma nicht auf halblegalem Weg unterwegs ist und welche Auswirkungen das hat auf das Betriebsklima, wie die Menschen gerne dort sind und gut arbeiten. Es hat spürbare Auswirkungen, wenn wir in Gottes Ordnungen unterwegs sind. Sein Segen kommt in unser Leben hinein. Dort, wo Gemeinschaft ohne göttliche Offenbarung gelebt wird, führt das zwangsläufig zu einer Ellbogenmentalität, zum Recht des Stärkeren, dass man sich halt durchsetzt. Wir brauchen Gottes Offenbarung über unseren Wegen. Wir müssen seine Verheißung kennen, göttliche, gültige Prinzipien, die er in seinem Wort offenbart, weil sie uns zum Leben führen, weil sie Leben fördern, weil wir Leben darin finden. Wir brauchen ein göttliches Ziel. Lasst uns nicht unsere Kraft an 35 verschiedenen Punkten irgendwie einsetzen und sagen, ich brauche da ein bisschen. Wenn ich das alles habe, dann wird Leben gut. Sondern lasst uns unsere Kraft, die wir haben in unserem Leben, bündeln auf das hin, was Gott uns sagt, was er uns geben möchte, was seine Offenbarung für dein Leben ist. Jesus beschreibt das Ziel des Teufels damit, dass er gekommen ist, zu rauben und zu zerstören. Vielleicht fühlst du dich so, als ob Gott dir irgendwas wegnehmen möchte. Aber wisst ihr, die Bibel sagt uns, dass Gott nicht der Nehmer aller guten Gaben ist, sondern der Geber aller guten Gaben. Gott möchte dir das Gute geben. Diese Dinge, die wir haben in unserem Leben, wir dürfen sie Gott hinhalten und er will wiederherstellen, wo Zerbruch drin ist. Wo Trennung gekommen ist, will er zusammenführen, will verbinden. Gott möchte uns ein Leben schenken, das blüht. Und wirklicher Erfolg in unserem Leben, das wird uns dadurch deutlich, zeigt sich nicht an unserem Bankkonto. Wenn ich sehe, wie viel Hass in dem Leben von Menschen sind, die über Milliardenbeträge auf ihren Konten verfügen, dann führt uns Geld nicht dahin, dass unser Leben aufblüht. Geld zu haben ist nicht schlecht, macht manches einfach, aber Lebensglück kannst du dir nicht kaufen. Erfolg zu haben hat nichts in erster Linie mit deinem Haus zu tun, in dem du wohnst oder dem Auto, das du fährst. Wirklicher Erfolg ist dort, wo wir auf den Wegen Gottes unterwegs sind, weil dort Leben entsteht. Und er ermutigt uns an so vielen Stellen in seinem Wort, dass wir uns nach dieser Offenbarung ausstrecken, nach seiner Offenbarung, nach dem, was er sprechen möchte, in unser Leben hinein, damit Leben aufblüht. Und ich möchte euch heute Morgen diese Frage stellen, die Josua auch schon gestellt hat. Woran willst du dein Leben ausrichten? Welchen Maßstäben willst du folgen? Wie willst du deine Ehe leben, an deinem Arbeitsplatz leben, in deinen Beziehungen leben? Wie willst du umgehen mit deinen Finanzen, mit deinem materiellen Besitz, mit deiner Gesundheit, mit deiner Kraft, die du hast? Jesus sagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei selber Schaden nimmt? Und er lädt seine Zuhörer ein, zu ihm zu kommen, nicht mit einem schlechten Gewissen, dass sie was falsch gemacht haben, sondern mit Glauben, mit dem Vertrauen, dass bei ihm Leben zu finden ist. dass er dir schenken möchte, wonach du dich sehnst. Wir haben manchmal dieses falsche Bild, dass das, was uns lieb und teuer ist, dass Gott uns das nehmen möchte. Ja, Gott soll die Nummer eins sein. Und alles andere, was uns wichtig ist, das nimmt er uns dann weg, dass nur er die Nummer eins ist. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, die nicht dem entspricht, wie Gott ist. Gott ist derjenige, der uns all das Gute schenken möchte, all das, was wir brauchen für unser Leben. Wenn dein Kind sich den ganzen Tag von Schokolade ernähren will, greifst du ein. Nicht, weil Schokolade schlecht ist. Schokolade ist gut, ist lecker, quadratisch praktisch gut. Das ist alles gesagt. Aber es gibt noch mehr als Schokolade. Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für dich als das, was du vielleicht für dich dir erträumen kannst oder denken kannst. Und vor allem hat er ein Leben, von dem es heißt, dass es blüht. Wo wir uns an dem ausrichten, was er uns gibt, was er uns schenkt. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, welches Leben willst du haben? Dein Leben? Nach deinen Vorstellungen? Oder willst du in den Plänen Gottes unterwegs sein? Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, das mit Gott neu festzumachen. Neu festzumachen und zu sagen, hey, das ist das, was ich habe, aber ich lege es dir hin, weil ich darauf vertraue, dass deine Pläne und deine Gedanken so viel besser sind. Ich möchte dich bitten, dass du hineinkommst in meine Lebenswelt und dass du dich mir offenbarst. Und ich glaube, dass heute Morgen auch eine ganze Reihe von euch heute hier sind, die auf der Suche nach diesem Weg sind. Auf der Suche nach Berufung. Ihr Lieben, Sprüche 29, 18 zeigt uns, dass Gott Offenbarung geben will. Vielleicht nicht eine goldene Platte, die vom Himmel kommt. Da müsstest du zu den Mormonen gehen, die haben sowas. Das gibt's bei uns nicht so sehr. Aber ich möchte dir Gelegenheiten schenken. Möglichkeiten geben, in denen du zeigen kannst, was in dir steckt. Und im Vertrauen auf Gott darin weitergehen, um zu sehen, dass dadurch Leben entsteht. Göttliche Offenbarung hat viel mit den Umständen zu tun, in denen wir stehen. Und wenn er das Gute will, dann kannst du dich ganz einfach entscheiden, was du tun möchtest. Ist das, was ich tue, ist es gut oder ist es schlecht? Dient es mir oder wem dient das, was ich tue? Bringt es das Positive, bringt es Leben oder was bringt das? Wir können relativ einfach herausfinden, was Gott möchte, indem wir uns diese Dinge fragen. Was entsteht dadurch? Wird Leben gefördert? Und dann lasst uns dem nachgehen, was Gott tun möchte, weil er alles angelegt hat in dir. Sein Auftrag für dich ist klar. Bring in diese Welt Leben und Ordnung. Dass um dich herum, wo du bist, dass Ordnung entsteht. Gott möchte dich dazu setzen und salben in deinem Umfeld, dass das passiert. Und es ist gut, wenn wir das tun. Und ich möchte vielleicht jetzt einfach einladen, möchte es anders machen. Wir haben ja sonst nach dem Gottesdienst immer eine Segnungszeit hier vorne. Ihr habt jetzt viel gehört. Für eine Entscheidung braucht es eigentlich nicht viel Zeit. Das geht relativ schnell. Ich möchte euch als Lobpreisteam schon mal bitten, nach vorne zu kommen. Und wenn du sagst, ich möchte dieses Leben haben, ich möchte mein Leben mit Gott leben, blühendes Leben haben, dann lade ich dich ein, jetzt während diesem Lied nach vorne zu kommen und das hier einfach mit dir und Gott auszumachen. Und dann wollen wir eine Zeit haben, wo wir noch kurz füreinander beten, einander dienen und dann ist es einfach gut. Aber überleg nicht lange, warte nicht bis zur dritten Strophe, vielleicht hat das Lied nur zwei, dann bist du zu spät. Aber wenn du merkst in deinem Leben, ich möchte dieses Leben haben, das Gott vorbereitet hat, ich brauche göttliche Offenbarung in deinem Leben, dann komm hier nach vorne und dann wollen wir einfach miteinander beten, dass genau das passiert, dass Gott sich in deinem Leben offenbart. Seid ihr bereit? Lade euch ein, aufzustehen. Ich möchte diejenigen bitten, die sonst auch im Gebetsdienst sind, dass ihr nach vorne kommt, dass ihr bereit seid, dass auch Leute auf euch zugehen können. Und ich möchte euch ermutigen, ihr braucht keine 35 Minuten Dinge durchzubeten, sondern spricht einfach nur das hinein, was Gott tun möchte. Göttliche Offenbarung. Und wenn du Gebet möchtest, dann komm jetzt nach vorne, warte nicht lange. Es braucht keinen besonderen Moment, keine besondere Situation und keine besondere Stimmung. Gott ist hier und er möchte dir dienen.